Herzlich willkommen zu Lambert Klamra Jazz. Die Sommerpause ist vorbei. Wir sabbeln uns wieder ein zurecht zum Thema Jazzmusik. Ich begrüße an meiner Seite den Kryptokommunist des deutschen Jazz, Felix Weigt. Herzlich willkommen.
Hello, ich bin wieder da. Das haben wir auch schlau eingerichtet mit der Sommerpause diesmal, nämlich man muss ja seine Hörerschaft so ein bisschen erziehen, ne?
Ja.
Da kommt ja sehr schnell so eine Anspruchshaltung, dass es heißt, ich habe das Recht auf meine Folge, wo bleibt ihr? Nur 52 Minuten, das war anders abgemacht. So, und deswegen haben wir es dieses Mal einfach so gemacht, wir sind einfach in die Sommerpause gegangen, ohne irgendjemand Bescheid zu sagen.
Ja, ja, keine Ankündigung. Ja. Nö, warum auch?
Ja, das nennt sich toxische Beziehung. Man weiß nicht, woran man ist.
Ja, du meinst toxische Beziehung mit dem Publikum,
ja,
mit der Hörerschaft?
Richtig,
mit den
richtig.
Impros?
Richtig. Ja. Wir sind einfach weg. Wir machen uns rar.
Ja, das stimmt,
begehrenswert
schon
zu sein.
Genau, und jetzt haben sie uns wieder. Ihr freut euch, wir freuen uns. Los geht's. Was hast du erlebt? Gut Urlaub gemacht, wenigstens?
Nee, kann ich nicht behaupten. Immer dies, das, immer busy.
Busy, ne?
Ja, oder so halb busy. Der Sommer ist ja so eine komische Zeit für Musikanten. Weil Sommer heißt, also wenn Konzerte, dann ja Festival. Das heißt auch immer nur das Wochenende. Das heißt, es gibt immer eine Heimreise. Also man tourt ja nicht. Und auch so, ja, keine Ahnung, Theatersommerpause in Dresden ist vorbei, da wurde jetzt wieder geprobt. Aber ansonsten heißt ja Sommer immer, wie gesagt, also eine balkanisierte Woche, fragmentiert. Man macht ein paar Tage das, dann ein paar Tage das. Ja, das ist der Sommer.
Mhm. Also ich habe keine Festivals gespielt. Mhm. Weiß auch nicht, was da los war im Booking. Aber nächstes Jahr geht's wieder ab. Ja, kommt ja auch ein neues Album. Und Berlin schon ausverkauft. Habe ich schon erzählt?
Nein, doch.
Berlin ist ausverkauft,
aber
Leute.
Aber ich tue jetzt extra schon. Was? Wirklich ausverkauft?
Ja. Verkauft. Wow. Kauft nochmal Tickets. Wir versuchen noch eine Zusatzshow zu machen, damit die Leute nicht traurig sind.
Okay.
Aber das ist ja hier kein Promo-Podcast, sondern bei uns geht's wirklich um Inhalte.
Ja.
Deswegen sage ich jetzt nicht, dass am nächsten Freitag das Album rauskommt und solchen Quatsch. Das ist wirklich unter unserer Würde. Denn hier Content, Content, Content.
Die Content-Maschine läuft wieder heiß.
Ich war auch im Urlaub und zwar in der Heimat des Fjordjazz in Skandinavien.
Hey, Sölebrös, das schöne Bett.
Mir wurde Unreinlichkeit vorgeworfen.
Von den Schweden.
Von den Dänen. Ich war erst in Schweden, dann Dänemark. Und ich habe gedacht, wenn man dann so einen Airbnb mietet und da steht irgendwie Endreinigung drin, dann muss man nicht unbedingt den Tisch noch abwischen. Aber das finden die Dänen nicht gut. Das haben sie mir gleich zum Vorwurf gemacht.
Ja, gut, was soll man da sagen? Die Dänen und Schweden. Also ich bin ja froh, dass wir in diesen woken Zeiten, wo man sich einfach nicht mehr über andere Ethnien und geografische Räume lustig machen kann, die nordischen Völker, die letzten sind, über die man sich noch...
Ja, die sind uns eh überlegen. Ne?
Deswegen, genau, über die darf man nach wie vor noch spotten.
Ja.
Ein Glück.
Ganzen Wikinger-Kitsch da oben.
Genau. Das ist natürlich nichts. Aber für die sind wir natürlich unrein. Deswegen haben die Deutschen ja auch diesen komischen Fetisch mit den Skandinaven. Bis heute. Das hat sich.
Weil
das
die so reinlich sind?
Ja, nein, auch dieses ganze Herrenrasse-Ding. So,
ach so,
sehr, eine sehr, sehr, eine sehr homogene Gesellschaft. Und da kommen so, glaube ich, so alte deutsche Triebe auf, dass man denkt, das ist eigentlich wie bei uns nur besser.
Ja, stimmt. Da funktioniert's.
Ja, und dieser ganze, wir Kinder aus Bullabü-Kitsch und so, Nacktbaden im Fjord und so.
Weil ich will das nicht machen, ne? Nacktbaden und so. Das sollte man nicht machen auf dem Land, wenn du da in Smoland im Wald bist und dann kommt da mal so ein Bauer und so. Das kannst du dem nicht antun, wirklich.
Wieso? Warum? Gibt's da eine gewisse Prüderie? Ich dachte, das wäre alles so.
Da gibt es eine Prüderie. Dieses Nackt-Ding basiert ja auf der Vorstellung, dass die Stockholmer den Porno erfunden haben.
Ja.
Und deswegen stellen wir uns Schweden als ein einziges nacktes Volk vor.
Ich stelle mir das so vor.
Das ist aber nicht so. Nee, das ist sehr prüder auch.
Ach, okay.
Im ländlichen Bereich.
Na gut. Und dann diese ganze Hügeligkeit. Ich lehne das ja ab. Ich finde dann, ehrlich gesagt, besser Südeuropa. Die Leute haben die kleinen Schrottwohnungen, aber hängen dafür die ganze Zeit gut angezogen draußen rum und saufen Aperol. Das ist mir lieber als so dieses dann so in der Kälte da in der Hüggebude sitzen und Wodka saufen. Das ist mir nix.
Ja, naja. Wenn du es im Sommer im Süden aushältst, dann Glückwunsch.
Natürlich.
Ja. Du machst ja einfach keinen Urlaub. Ja. Du weißt ja gar nicht, wie das ist.
Das stimmt leider, ja.
Fahr mal nach Italien, nach Rom, oder?
Urlaub in Italien.
Ja, ja. Im Juli oder im August. Ich hatte mal einmal Jazzfestival gespielt. Es war nichts auszuhalten.
Na gut, also du bist aus der Hüggenhölle zurück.
Ja, die Hüggenhölle hat mich wieder
gut
resettet.
Ja, sehr gut. Und es geht weiter.
Es geht weiter. Wir haben Rückmeldung bekommen. Jetzt schon vor einer geraumen Weile hat sich Albrecht Schrader, einer unserer absoluten Lieblingshörer, muss man
ja sagen. Ja, natürlich. Wenn nicht der Lieblingshörer.
Wenn nicht der.
Nein, wir haben euch alle gleich lieb, ist doch klar.
Nein, wir können hier nicht so ein Ranking machen.
Nein, nein.
Es gibt viele tolle Hörer. Es werden mehrere heute erwähnt.
Ja.
Albrecht gehört auf jeden Fall dazu. Und der hat sich mit einer Sprachnachricht bei uns gemeldet zum Thema Vereinnahmung. Ich glaube, das war eine der letzten Folgen, wo es darum ging, ob Jazzmusiker sich eigentlich politisch vereinnahmen lassen.
Und ja.
Da hat er Folgendes zu gesagt.
Hallo Lambert Klammerer Jazz, ich bin Albrecht Schrader, ich bin politisch aufgeschlossener Popmusiker aus Hamburg und habe eine Frage zur, ich glaube, vorletzten Folge, beziehungsweise einen Nachtrag. Ich hoffe, das ist noch in Ordnung. Und zwar die an sich einleuchtende These, dass Jazz sich von totalitären politischen Systemen nicht vereinnahmen lässt. Wenn man die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, die ja gewisse Züge eines totalitären Regimes hatte, als Beispiel nimmt, dann geht das da ja nicht so richtig auf, weil ich bin kein ausgewiesener Kenner vom DDR-Jazz, aber der hat stattgefunden und ich weiß, dass Jazz und dergleichen auch absolut gefördert wurde, wahrscheinlich weil man sich mit der Unterdrückung der schwarzen Menschen identifiziert hat und da ein sich was draus gedreht hat. Insofern, vielleicht lässt er sich für einen kommunistischen, totalitären Staat doch missbrauchen. Was denkt ihr?
Vielen Dank, Albrecht. Gute These, muss man ja sagen. Es gibt ja heiße Jazzmusiker aus dem Osten. Günter Baby Sommer fällt mir da zum Beispiel ein.
So, aber jetzt die Frage. Ja. Hat das funktioniert mit der Vereinnahmung für dich?
Ich bin nicht im Osten aufgewachsen.
Na, wer hat durchgehalten? Der Jazz oder der Realsozialismus?
Der Jazz natürlich.
Ja. Also, das mit dem Jazz im Ostblock ist eine ambivalente Sache. Die These mit der Vereinnahmung, die Schwierigkeit, den Jazz zu vereinnahmen, die besteht ja nicht darin, dass der Jazz sich grundsätzlich nicht vereinnahmen lässt, weil er so wehrhaft, sondern weil er so ambivalent ist. Also der Jazz hat natürlich viele Züge verschiedener Systeme.
Ja.
Der Jazz hat sicherlich was Liberales, Demokratisches, meinetwegen auch was Kapitalistisches. Also er setzt auf Individualität. Er hat möglicherweise eine Konkurrenz in sich. Ne? Wer spielt besser? Er hat eine Freiheit in sich. Jeder spielt, was er will.
Er hat einen aufrührerischen Impetus.
Ja, so. Genau. Der Jazz hat natürlich auch was Kommunistisches.
Mhm.
Also es gibt Gleichberechtigung. Er hat so was Kollektives. Solche Sachen. Ne? Und er hat natürlich die Geschichte, weil der Jazz natürlich eng verwurzelt ist mit der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA, hat er natürlich auch was Politisches im Sinne von was natürlich zu Beginn vieler sozialistischer Bewegungen steht, nämlich das Subversive gegen ein herrschendes System. Das hat er in sich.
Das ist richtig. Andererseits ist er auch uramerikanisch.
Richtig.
Das ist er auch. Das finden
genau.
Die Kommunisten natürlich auch nicht so geil.
Genau. Und das ist jetzt das Problem. Der Jazz ist sehr vielfältig deutbar und dadurch schlecht vereinnehmbar, weil er so ein bisschen schwer zu kontrollieren ist, sage ich mal.
Ja.
Die Geschichte des Jazz im Ostblock ist eigentlich in der Sowjetunion, sagen wir in den 40er, 50er Jahren, Jazz nicht gern gesehen, weil, Argument, amerikanisch. Was mögen die Sozialisten nicht? Die Einflüsse aus dem Westen. Weil das riecht nach Freiheit. So, jetzt kam die US Authorities, kam auf die Idee zu sagen, wir schicken Louis Armstrong als Botschafter der Freiheit in den Ostblock.
Genau, weißt du, wie das zustande gekommen ist?
Erzähl.
Ich habe mich nochmal reingelesen. Es hat zu tun mit den Vorkommnissen in Little Rock, Arkansas, 1957-58, unter dem Gouverneur Orwell Fabus.
Ja, Fables of Phobos gibt es ja auch ein Stück von Charles Mingus.
So ist es. Und zwar hat das damit zu tun, dass der es zugelassen hat, dass ein rassistischer Mob dort schwarze Kinder nicht hat zur Schule gehen lassen. Also wirklich einen großen Teil, obwohl die Rechtslage eigentlich schon dementsprechend so war, dass es eigentlich hätte passieren müssen. Und hat dann die Nationalgarde eingesetzt unter dem Vorwand öffentlicher Ordnung, bla bla bla.
Ja.
So dass das halt einfach unterdrückt wurde, also dass es nicht zustande gekommen ist. Armstrong wurde dann so wütend über diese Situation da und gibt erst Interviews in Lokalmagazinen. Später wurde es aufgenommen, glaube ich, von der New York Times, indem er erst, glaube ich, den Fabus als Dummkopf und später den Eisenhower selbst als solchen bezeichnet und damit die gesamte amerikanische Öffentlichkeit auf den Plan holt. Eisenhower ist dann natürlich, weil Armstrong einfach schon zu der Zeit ein Megastar ist, unter Druck gesetzt, weil der will sich auch nicht vorführen lassen in seiner Autorität. Und ja, der Druck wird irgendwann so groß, dass er die Nationalgarde unter seine Führung stellt, als Zeichen, so, ich habe hier immer noch das Sagen, was will denn dieser Gouverneur da? Und dafür sorgt, dass die Schüler mit dieser gleichen Nationalgarde, die davor gesorgt haben, dass sie nicht zur Schule gehen können, auf einmal dann zur Schule gehen können und beschützt werden.
Nationalgarde, muss man kurz erklären, das ist quasi das Militär im Inneren. Also das haben wir in Deutschland haben wir es nicht, aber das ist quasi der Teil der US-Armee, der für das Inland zuständig ist.
Genau, und damit gilt Louis Armstrong auf einmal, der ja eigentlich auch immer so ein bisschen das Image des Onkel Toms innehatte, als jemand, der den Präsidenten sogar unter Druck setzen kann, vor allem im Ausland. Das kriegt natürlich Walter Ulbricht mit und denkt sich, oh super, den sollten wir immer im Friedrichstadtpalast spielen lassen, denn der hat immerhin den amerikanischen Präsidenten unter Druck gesetzt. Den kann man somit also vereinnahmen und wird dann hofiert.
Ja, aber es war ja trotzdem die Idee der USA zu sagen, wir schicken jetzt Louis Armstrong als Botschafter des Westens in die DDR, oder der war auch in Polen und so, glaube ich, das, oder Tschechien, Ungarn, keine Ahnung, um zu zeigen, guck mal, wie freiheitlich wir hier sind.
Ja, das ist genau von beiden Seiten.
Ja, also und da wird es ja interessant. Und natürlich war der Besuch von Louis Armstrong in der DDR streng reglementiert. Also das ist natürlich, da wurde ganz genau aufgepasst, wo spielt er, wer hört zu. Und jetzt gibt es dann in den 60er Jahren so eine Öffnung im Ostblock für Jazz. Zum Beispiel Polen, sehr florierende Jazzszene ja bis heute, Tomasz Stanko und so, ne, also Big Player im Jazzgame. Totale Öffnung, florierende Jazzszene, in anderen Ländern nicht so doll. Ja. Und dann halt immer so ein Hin und Her. Man konnte ja zum Beispiel in der DDR relativ früh Tanzmusik studieren, als man bei uns eigentlich nur Klassik vielleicht Lehramt studieren konnte und es noch lange keine Pop- oder Jazzstudiengänge gab, in der Form wie heute. Gab es in der DDR schon die Möglichkeit, Tanzmusik zu studieren. Warum? Natürlich auch, um das zu reglementieren, weil wir, das haben wir ja bei Agamben gelernt, wenn wir natürlich die Ideologie kontrollieren wollen, müssen wir auch die Kultur kontrollieren.
Wo haben wir das gelernt?
Agamben, das ist so ein sozialistischer Theoretiker, der halt sagt, der Kampf um die Köpfe ist auch immer ein Kampf um die Kultur.
Okay.
So, und jetzt sind wir in der Situation, dass der Jazz teilweise hofiert wird. Oder es gibt
Historiker, die wirklich sagen, das wäre das Grundereignis eigentlich gewesen. Walter Ulbricht hat vorher Jazzmusik als Affenmusik geschmäht. Und ab diesem Louis Armstrong-Incident und wie der dann auf einmal auftauchte, war es irgendwie ganz cool.
Ja, weil man dann gemerkt hat zu sagen, ah ja, guck mal, die Schwarzen in der USA, die sind in den USA, die sind unterdrückt. Ah, wer ist noch unterdrückt? Natürlich wir als sozialistischer Arbeiter- und Bauernstaat. Vom bösen Kapitalismus, also die Befreiung der Arbeiter, da kann man schnell so einen Link herstellen zur schwarzen Bürgerrechtsbewegung, dann geht das wieder auf. Nur jetzt geht natürlich das Problem los, in dem Moment, wo der Jazz dann in der DDR zum Beispiel wieder progressiv wird, also Free Jazz, der DDR Free Jazz, ist das plötzlich wiederum nicht mehr so heiß.
Ja.
Dann sagt die DDR-Regierung nämlich nicht mehr, ah ja, jetzt fördern wir auch den Free Jazz. Das war ein Riesending.
Die wollen einen schönen Chorus Summertime.
Genau, Free Jazz war ein Riesending in der DDR, aber immer subversiver Anstrich.
Ah.
Und die Sache ist den Autoritäten nicht geheuer. Und so ist das im ganzen Ostblock. Wie gesagt, Jazz hat stattgefunden, aber meine These oder Wahrnehmung ist so ein bisschen, hat sich der Jazz geeignet, um den Sozialismus zu stabilisieren, muss man sagen, nur in einer gezähmten Form.
Ah.
Weil so der Jazz, den man laufen lässt, eher nicht.
Ehrlich,
und für beide Seiten. Also bei der These bleibe ich, oder bei der Beobachtung, so richtig funktioniert es in beide Richtungen nicht.
Nee.
Dafür ist der Jazz zu ambivalent in seiner Form.
Ja, Louis Armstrong hatte auch ein Eigeninteresse mit dieser Aktion. Also er wollte sich, glaube ich, wirklich so ein bisschen rehabilitieren von diesem Image, was ihm anhaftete. Dizzy Gillespie und Miles Davis waren so Vertreter, die ihm das immer wieder vorgeworfen hatten. Er würde quasi vor segregiertem Publikum spielen und quasi den schwarzen Entertainer geben, den der weiße Mann gerne hätte, oder das weiße Publikum. Das hat bei Dizzy funktioniert, der hat ihm dann quasi dadurch verziehen. Bei Miles, der war sowieso immer kritisch und gespalten, und Sammy Davis Jr. meinte, das war scheinheilig, die Aktion, also weil er so viele Jahre lang auf vorsegregiertem Publikum gespielt hat und dann auf einmal so ankommt, das hat er ihm nicht abgenommen.
Mhm.
Also der hatte auch noch ein eigenes Interesse, was ganz unabhängig davon war, ob er jetzt irgendwie von irgendwelcher Seite vereinnahmt wird.
Oder so. Ja. Man muss natürlich zu Louis Armstrong sagen, jetzt im geschichtlichen Kontext, Louis Armstrong ist eine ganze satte Generation vorher, ne? Ich glaube, Louis Armstrong ist geboren so um 1900, oder?
Ja, genau.
Louis Armstrong, 1901.
Also du meinst eine Generation vor diesen Bebopern, die ihn dann kritisiert haben.
Ja, also das heißt natürlich die Lebensrealität von Miles Davis Young, 26, genau. Die Lebensrealität von Louis Armstrong war eine andere.
Ja.
Und Louis Armstrong ist auch quasi noch in einer stärkeren Segregation aufgewachsen. also hat auch die meisten Jazzbands, natürlich mit Ausnahmen, waren lange Zeit ethnisch getrennt. Die Spielstätten waren oft ethnisch getrennt, auch in den Nordstaaten, wo ja de facto die Jim Crow Laws nicht galten, wie im Süden, also die Segregation. Aber hat da quasi noch eine andere Sozialisation durchgemacht. Und man muss sich tatsächlich vorstellen, dass bis in die 60er Jahre man als schwarze Band oder auch als gemischt ethnische Band, also mit weißen Amerikanern und Afroamerikanern, nicht so einfach im Süden spielen konnte. Ja. Also das sind andere Lebenserfahrungen.
Ja, das ist richtig. Wobei deswegen ja auch Louis Armstrong sich eigentlich da vom Acker gemacht hat, ne?
Wie vom Acker? Aus dem Süden?
Ja, klar.
Aus New Orleans. Ja, der kommt aus New Orleans, aber der ist wie die meisten Protagonisten dieses New Orleans Jazz dann so in den 20ern in Chicago gelandet. Also es gibt da ja diesen Exodus aus dem Süden in den Norden entlang des Mississippi Rivers, wo die Leute quasi so aus New Orleans in den Norden auf der Suche nach Arbeit und möglicherweise auch Freiheit dann da in den Norden gegangen sind. Also die Entwicklung des frühen Jazz findet natürlich in New Orleans statt, aber eigentlich schon 10 Jahre später in den 20ern findet das alles in Chicago und in New York statt.
Ja.
Klar.
Naja gut, aber genau. Unschuldig in Bezug auf Vereinnahmung ist der Jazz natürlich nicht.
Nein. Glaub,
Max Roach hat auch später, ein paar Jahre später, ein Album aufgenommen, das hieß Sweet Mao.
Ja. Lass mal reinhören. Okay, und da geht's um Mao.
Ja, da geht's um Mao Zedong. Wollte, glaube ich, in Amerika auch niemand veröffentlichen. Er hat dann ein italienisches Label gefunden, das rausgebracht hat.
Ja, also es gibt auch ja im Jazz dann so eine starke sozialistische Strömung. Also Charlie Haden, da gibt's ja das Liberation Music Orchestra. Da spielt er ja ganz unverfroren so Lieder aus der Arbeiterbewegung. Ne? Also ja. das Einheitsfrontlied von Eisler. Oder ist das Weil? Nee, ich glaube Eisler. Und Song for Che Guevara und so. Also nein, das ist also diese ganzen, alles das bildet sich auch im Jazz irgendwie ab. Und das ist ja auch irgendwie, ist das ja interessant am Jazz, dass das ja sowohl super revolutionäre Musik ist, aber auch Musik, die gern Zahnärzte hören. So. Und das ist ja vielleicht auch der Zauber. Und das ist, glaube ich, auch das ein bisschen, was ich meine mit dieser schwierigen Vereinnahmung. Denn es ist ja möglich, dieselbe Musik irgendwie als super revolutionär, punkig, progressiv edgy zu spielen oder eine Musik aus derselben Keimzelle, aber auch als super systemkonform.
Ja.
Denn was macht das Zahnärztepaar? Was stellt sie sich in den Garten zur Silberhochzeit? Eine Jazzband. Natürlich. Ja, weil das sind natürlich auch die Klänge der High Society.
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Es ist uneindeutig. Es ist ambivalente Musik in ihrer Ausformung. Übrigens zu Louis Armstrong. Das finde ich interessant, weil Louis Armstrong hatte ja eine Power wie kein anderer. Ja. Also das ist ja auch, das weiß nicht, ob es das jemals wieder gab, einen Trompeter, der diese physische Power hatte im Spiel, ne?
Also es gab,
ja, ich glaube aber, dass der kommt da nicht ran, weil es gibt ja Louis Armstrong, da gab es glaube ich auch mal so einen Wettbewerb, wer wie oft das hohe C spielen kann. Und
na, hat er immer gewonnen, oder
was? Hat er immer gewonnen, 1000-mal das hohe C, Guinness Buch der Rekorde, keine Ahnung. Und so, ein Grund kann sein, der ist ja, also Louis Armstrong ist ja so ein richtiger Straßenjunge aus New Orleans. Ne? Ja. Der ist ja nicht wie Miles Davis Tierarzt oder Zahnarztsohn oder was das ist. Also wir haben ja auch immer über die Bürgerlichkeit im Jazz gesprochen. Louis Armstrong, ein richtiges Straßenkid. Ne?
Ja.
So aus dem Vergnügungsviertel in New Orleans. Jo. Das hat auch einen Namen. Das ist natürlich Storyville. Storyville, genau.
Ja.
Genau. Und Louis Armstrong hat immer sehr viel mit der Schubkarre Kohle transportiert. Und deswegen hat er diese Power, weil er quasi immer körperlich hart gearbeitet hat. Und da muss ich nämlich dran denken, Louis Armstrong ist so ein bisschen wie Conan der Barbar in Jazz.
Ja.
Hast du mal diesen Film gesehen, Conan der Barbar? Da ist es ja so, klar. Conan wird gefangen genommen von den Bösen oder sowas und dann wird er versklavt und an so ein Mühlrad gekettet und dreht eigentlich seine ganze Kindheit und Jugend über dieses Mühlrad und hat deswegen so dicke Muskeln nachher.
Ja, das gefällt dir. Ne? Aber generell, das ist wahrscheinlich sowieso dein Thema, diese Körperlichkeit im Jazz, die hat Miles Davis dann ja später auch aufgegriffen, immer mit seinem Boxerfetisch.
Ja, so. Natürlich.
Starke Männer und viel natürlich. Körper und so. Das ist dein Ding.
Ja, gerade so ein Hering wie Miles Davis, dass der mal so ein bisschen Masse drauf kriegt, ist natürlich super. Aber nichts
natürlich. Anlegen wollte sich, glaube ich, keiner mit dem.
Nee,
der war schlagbereit.
Auf jeden Fall. Ja, klar. Gab es einen übergezogen mit Mahn und Dämpfer. Aber Louis Armstrong ist so der Proto, das ist der Conan des Jazz für mich.
Ja, auf jeden Fall.
An der Kohlekarre.
Ja, Mingus ja irgendwie auch.
Ja, also, na klar, der hat auch gerne mal rumgeballert. Gibt's so ein Video, wo er mit so einer Schrotflinte bei sich in der Wohnung rumballert. Muss ja mal bei YouTube gucken. Gewalt und Jazz, klar, das fasziniert uns nach wie vor.
Apropos Mingus, hast du gesehen, Kamala Harris?
Ja, die
kauft Platten. Ja. Und dann haben alle Musiker irgendwie oder alle Leute, die eine Band haben, dann ihr Cover da rein.
Ja, natürlich.
Ge-AI'd. Ja, sehr lustig natürlich.
Ja.
Was für ein lustiger Gag. Aber was hat Kamala Harris gekauft? Charles Mingus.
Ja.
Und interessanter Typ, weil er hat sich auch selber mal so beschrieben, dass er so drei verschiedene Persönlichkeiten hat. Ne? Einmal ist ein ganz sanfter Typ. Wurde er auch beobachtet, so der halt sehr einfühlsam ist. Einer, der so beobachtend ist und der dritte ist halt so ein Prügler, der sich halt einfach gerne beult.
Natürlich.
Und er hatte aber ja auch so eine Idee von, dass er eigentlich sich so ein bisschen als Lehrer gesehen hat und wollte eigentlich eine Schule gründen. Und da hat er sich schon einen Loft angemietet irgendwo in Manhattan, Third Avenue, im Frühjahr 63. Und die Fächer, die er da unterrichten wollte, waren natürlich Jazz, Religion, Zen-Buddhismus, Karate, Tanz und Zauberei.
Ja.
Und hatte diesen Loft angemietet, inklusive Technikraum und Saftbar, so steht es in einem Geschichtsbuch.
Sehr gut.
Doch die Eröffnung seiner Schule scheiterte, weil er die Brandschutzgesetze leider missachtete. Es kam nie zur Eröffnung.
Scheiß Bürokratie, damit kriegt man die Leute immer ran. Brandschutz und Steuerhinterziehung, daran sind die Besten gescheitert.
Also diese Prügelei und sich zu behaupten auf körperliche Art und Weise, das hat ihn ja schon immer genervt, so erniedrigt zu werden auf der Bühne. Er musste bei Lionel Hampton spielen und als Show-Einlage hat Hampton immer mit seinen Klöppeln dann auf seinem Bass rumgespielt und das empfand er als total anbiedernd und erniedrigend.
Ja.
Und dann fing er an halt, auch wieder sind wir beim Thema Körperlichkeit, diesen riesengroßen Kontrabass oben in der Luft herumzuschweben, sodass halt Lionel Hampton an ihn rankam. So.
Auch gut.
Und um ihm zu zeigen, dass er halt auch viel stärker ist und so. Dann fing er an, ihn zu beschimpfen irgendwann und meinte, er hätte kein Timing, was natürlich im Rauswurf endete. Interessanter Typ, ey. Dichtete sich auch so eine Karriere als Zuhälter an, einfach weil er Bock drauf hatte. Er war nie Zuhälter, aber schrieb es trotzdem in seiner Biografie, die er über 20 Jahre lang eifrig verfasste. Und hat einfach behauptet, er wäre Zuhälter gewesen.
Ja gut.
Also immer so nebenher. Brauchte ja Kohle. So.
Das ist ein bisschen wie Gangster-Rap.
Außerdem natürlich ein Meister der Publikumsbeleidigung.
Ja, lieben wir.
Ja.
Sehr gut. Ja, liebe Musikhochschulen, überarbeitet doch vielleicht nochmal euer Curriculum. Also, was war das? Tanz und Zauberei?
Tanz und Zauberei, genau. Ja.
Finde ich gut.
Und dann hat er auch schon so ein paar Leute, die das für ihn machen wollten. Dieser Schamane und Zen-Buddhismus und so, da hatte er schon irgendwie Leute engagiert. So, ich weiß nicht wie er das finanzieren wollte, aber er war ja kurzzeitig, glaube ich, 4-5 Jahre mit so einer... Ich habe vergessen, wie sie hieß, mit einer Frau zusammen, die auf jeden Fall sehr gut in Buchführung war.
Ah ja.
Und da hat ja auch in der Zeit auch selber ein Label gegründet und die haben das irgendwie ganz gut hinbekommen, ein bisschen Geld zu scheffeln in der Zeit. Danach ging es wieder bergab.
Ja, aber die Schule hat nie aufgemacht.
Die Schule hat leider nie aufgemacht.
Na, wer tatsächlich eine Schule gegründet hat, allerdings in Kanada, glaube ich auch schon in den 70ern, war ja Oscar Peterson. Ja, dann gab es einen Jazzstudiengang mit Ray Brown als Dozent.
Geil.
Und wo ich neulich drüber gestolpert bin, wo ich aber irgendwie nicht so richtig gute Quellen für finde. Die erste Jazzklasse weltweit hat ein österreich-ungarischer Komponist, nämlich Matthias Seiber, also geschrieben allerdings mit Y und so Strichen, Accent aigu auf dem A. Matthias Seiber, der hat 1928 am Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt am Main die erste Jazzklasse gegründet.
Wirklich?
Ja.
Wo genau?
Frankfurt am Main.
Also, das ist der Ursprung.
Ja.
Der Didaktik.
Deutschland. Ja, ich wollte da Deutschland. Ich wollte da auch nochmal irgendwie rein und ein bisschen was darüber finden. Ist gar nicht so einfach. Als die Nazis kamen, war natürlich Schluss mit dem Jazz. Schluss mit dem Gedudel. Schluss mit alteriert. Aber wohl die weltweit erste Jazzklasse.
Interessant.
Ja, natürlich bei uns.
Naja, ist halt die Frage, ich glaube, die Jazzmusiker waren auch mal sehr verhalten mit diesem Gedanken der Vereinnahmung, weil das hat sich ja nicht positiv auf deren Geschäftigkeit ausgewirkt. Also Max Roach hat mal 11, 12, 13 Jahre nicht gespielt in den Vereinigten Staaten und das ist natürlich eigentlich sein Hauptmarkt gewesen.
Ja.
So. Also es hatte was zu tun mit dieser, Naja, eigentlich ganz interessant, auch mit so einer Debatte, die aufkam, die wir heute als wahnsinnig modern empfinden, so eigentlich so einer identitätspolitischen Debatte. Mhm. Nämlich, er war verheiratet mit Abby Lincoln. Kennst du die?
Vom Lincoln Center?
Weiß ich gar nicht. Ist das die Namensgeberin? Ich glaube nicht.
Nee.
Ja, aber sie ist so ein bisschen die Yoko Ono des Jazz. Also, obwohl sie die Beatles wirklich abgrundtief gehasst hat. Sie hat macht
ach
die
so, ja, ja, ich
verantwortlich
weiß.
Ja. Für das Ende des Jazz.
Also, ja, ja, ja,
ja. Ja, also dass die Beatles jetzt so sowohl die Erfinder der Popmusik als auch die Schlechter der Jazzmusik sind,
ja.
Das ist natürlich eine These, die mir überhaupt nicht gefällt, aber
mhm. Kommen wir vielleicht
da sollten vielleicht zu. Die Perspektiven mitgedacht werden und das ist genau das, worum es ihr ging.
Ja.
Also wenn man sowas verhandelt, diese Wer-spricht-Debatte,
ja.
Also ich werde auf so eine Thematik natürlich eine andere Perspektive haben als jemand, der von Rassismus betroffen ist und ja. Da kam es nämlich zu einem Artikel im Downbeat Magazine, nachdem Abby Lincoln ein Album veröffentlicht hat, das heißt Straight Ahead, 1961.
Ja.
Und der Verfasser dieses Artikels, dieser Rezension, Ira Gittler, fortan von Abby Lincoln auch nur noch Ira Hitler genannt.
Sehr gut.
Der empfand halt ihre Art zu singen als out of tune.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich und bestes Beispiel, diese Freedom Now Suite von Max Roach, ne? Da singt
genau,
sie
das ist, ja, ja. Das Album ist davor, das ist ja, Straight Ahead ist eigentlich viel seichter und freundlicher, ja. Also genau, diese, das Album, was du gerade erwähnt hast, ja. Heißt noch?
Freedom Now Suite
ja,
von
genau,
Max Roach, ist, sehr politisches.
Das ist eine Album. Herausforderung.
Ja.
Aber auch ein interessantes Album, gibt es auch noch interessante Geschichten zu, aber hier bei dem Album Straight Ahead, da hat sie eigentlich Standards gesungen und bezieht sich eigentlich in ihrer Gesangstechnik auf so westafrikanische Gesangstechniken, die das Tuning tiefer ansetzen und von da von unten nach oben reinziehen. Also Billie Holiday hat sowas eigentlich auch schon in Ansätzen gemacht, aber es ist nicht so deutlich merkbar und wahrscheinlich hängt das auch von der Stimmfarbe ab, inwieweit das bemerkt wird. Jedenfalls ist das eine westafrikanische Gesangstechnik und Gittler, der diesen Hintergrund nicht kennt, empfindet dies als mangelnde Intonation und Lincoln beginnt die Wer-spricht-Debatte. Wie kann es jemand wagen, sich über Musik zu äußern, dessen Hintergrund ihn aufgrund seiner Hautfarbe offensichtlich überhaupt nicht interessieren? So, und das finde ich ganz interessant, weil das war irgendwie 1961 und heute sind so identitätspolitische Debatten, werden so wahrgenommen als wahnsinnig modern.
Ja.
Also, ja. Und letztlich, was passiert ist, ist dadurch, dass also Max Roach und Lincoln eigentlich als hard to handle galten und ewig nicht aufgetreten sind. Weil sie galten als zu aufrührerisch. Man hat zu viel Ärger mit denen.
Und was haben die dann gemacht?
Müsste ich jetzt mal wieder in die Geschichtsbücher, weiß ich nicht, aber haben wirklich über Jahre nicht gespielt. Und ich glaube, wann dieses Album rauskam, wo er den Mao Zedong huldigt, das glaube ich erst in den 70ern und so, das hat dann auch nicht dazu geführt, ja. Dass er so super hip dann irgendwie war.
Also, na gut, okay. Aber kann man ja auch mal in die, also wenn man so in das deutsche 68 und Post 68 guckt, da gab es ja auch einige Leute mit der Mao-Bibel in der Brusttasche.
Die RAF meinst du?
Ja, ja, also muss man glaube ich gar nicht so in diesen terroristischen Bereich gehen. Das war, also ich glaube schon, dass so Mao eine Zeit lang auch recht hip war.
Ja, naja, trotzdem Max Roach, irgendwie interessante Figur, auch eigentlich wahnsinnig wichtiger Trommler auch durch seine Hintergründe im Bebop und Hardbop und so.
Mhm.
Und aber genau, hat wirklich lange Zeit einfach nicht gespielt. So. Oder also müsste man eigentlich nochmal rausfinden, was in der Zeit eigentlich bei ihnen so zu Hause dann passiert ist.
Ja, aber das gibt's, glaube ich, gar nicht so selten mal, dass mal so ein Jazzmusiker dann so in einen anderen Beruf geht. Lee Konitz war, glaube ich, dann auch mal Lehrer zwischendurch in Kalifornien und sowas. Dann wird einfach nicht gespielt.
Ja.
Duke Ellington hatte ja den geilen Flex drauf. Duke Ellington ist ja gelernter Schildmaler.
Ach ja?
Und dann hat er immer, wenn er einen Gig hatte, gesagt, okay, ich habe hier eine Band für euch und ich kann euch gleichzeitig noch ein Schild andrehen, ein Schild malen.
Ja.
Cross-Marketing.
Ja, muss man sagen.
Ja, genial.
Ja, nee, deswegen glaube ich, wird auch so ein Coltrane, dem du das natürlich leicht nachsagen kannst, dass da muss doch irgendwas sein, da muss doch irgendwas Politisches sein, was auch immer wieder versucht wurde, wie eigentlich in einem Interview mit dem Musiktheoretiker Frankowski zum Beispiel, wo er ihn echt immer wieder bearbeitet und meint so, jetzt sag doch mal, was ist denn da dein politisches Weltbild und so. Und er halt, Coltrane ja einfach schon komplett in der Spiritualität drin.
Ja, ja klar.
Aber sagt so, bezieht sich immer nur auf religiöse Werte und einfach irgendwie auf den Geist und so, hat überhaupt keinen Bock darauf einzugehen. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Also, dass es gar nicht von Vorteil ist für die Geschäftigkeit der Jazzmusiker, wenn sie sich so groß politisch äußern und vereinnahmen lassen.
Ja.
Dizzy Gillespie auch immer behauptet, das hat nichts mit Politik zu tun, was er da macht.
Nee, das kann ich aber auch irgendwie verstehen. Das nervt ja auch, wenn man irgendwie Musik macht und dann ist irgendwie ein Teil davon vielleicht die Politik. Und dann wird man aber so, ja, vereinnahmt oder sowas. Also auch die deutsche Band Tonscheine Scherben waren irgendwann genervt.
Ja.
Also die waren alle komplett pleite und dann sollten sie aber immer beim Soli-Konzert auftreten.
Gut, aber die singen ja Texte und das ist ja vielleicht die Frage, ob nicht Jazzmusik da genau so eine antipolitische Fluchtoption ist für viele, weil es halt einfach nicht so viel Texte gibt. Oder wenn, dann irgendwie Texte, die aus so Musicals kommen oder so, ne?
Ja, richtig. Also total. Also da, das ist ja dann auch interessant, dass, wenn man jetzt bei Charlie Haydens Liberation Orchestra guckt, das ist ja, da muss man ja auch erstmal so um eine Ecke rum das irgendwie drehen, um das politisch zu kriegen, ne? Ja. Also dann muss man irgendwie Lieder aus dem Spanischen Bürgerkrieg spielen und das Einheitsfrontlied, um das irgendwie so politisch zu machen.
Ja.
Und Jazz und Spiritualität wiederum, das geht ja irgendwie gut zusammen.
Ja, stimmt.
Also weil, ja, so dieses Transzendente, das ist ja irgendwie was sich gut in so einer instrumentalen Musik mit freien, offenen, langen Formen so manifestieren lässt.
Ja, ich würde sagen, dann können wir das Thema... Haben wir jetzt eigentlich für Albrecht, hat er jetzt erstmal wieder was zum Nachdenken, oder?
Ja, hey. Sehr gut. Sind auch schon wieder fast durch für heute, fast von der Zeit.
Naja.
Müssen wir noch. Bisschen machen wir noch. Also ab jetzt der Bonus-Content.
Ja, genau. Auch Rückmeldung von Jochen, dem Podcast-Coach.
Unser Lieblingshörer.
Ein absoluter Lieblingshörer auch, muss man sagen. Immer viel Input. Vielen Dank. Freut uns sehr. Wird gerne mit aufgenommen. Zum Beispiel eine Rückmeldung zur letzten Folge. Ja, Mann, tolle Folge, sagt er. Ich hatte natürlich direkt Schreib- und Kommentarreflexe, aber letztlich habt ihr ja vieles im Scheitern-Segment dann sehr gut besprochen. Aus Coaching-Perspektive stellt sich natürlich besonders die Frage, gescheitert an was denn überhaupt? Was war das Ziel, an dessen Erreichen ich meine, gescheitert zu sein?
Ja.
Gab es überhaupt ein Ziel? Musik machen oder von Musik machen leben sind zum Beispiel keine Ziele. Viel zu allgemein formuliert. Im Coaching wären Fragen interessanter wie zum Beispiel, was willst du für dich selbst erreichen, dadurch, dass du Musik machst? Was haben andere davon, dass du musizierst oder unterrichtest? Welche Wirkung hat deine musikalische Tätigkeit in der Welt? Wenn Musik für dich die Lösung ist, was ist dann eigentlich das Problem? Und das möchte ich dann doch ganz klar von den Consulting-Ratschlägen abgrenzen, weil ich glaube, er spricht in dieser Hinsicht mit mir, der das vielleicht so ein bisschen zu sehr in eine Schublade gesteckt hat in der letzten Folge. Consulting ist dann eher dieses, mache als Musiker A, um B zu bekommen. Gehe die Schritte 1, 2, 3 zum Erfolg. Du kannst es schaffen, alles eine Frage deines Mindsets, bla bla bla. Das ist oft gar kein Coaching aus seiner Sicht. Das sind eher Ratschläge und Fachberatungen, aber die können natürlich auch funktionieren, ist aber was anderes. Und da geht es ihm, glaube ich, darum, dann eine gewisse Trendschärfe mal reinzubekommen. Schöne Folge und gutes Thema. Besonders gut fand ich, dass ihr erwähnt habt, dass ja auch etliche der sogenannten Großen immer noch denken, dass sie gescheitert sind oder dass sie spätestens im nächsten Jahr scheitern werden.
Ja.
Diese ewige Unzufriedenheit erzeugt unter Umständen natürlich auch einen ständigen Trieb, etwas zu tun und auch Dinge immer weiter zu treiben und besser zu machen.
Ja.
Ja, vielen Dank dafür. Es bezieht sich auf die letzte Folge, wo es mal wieder um genau dieses Thema ging. Da können wir ja vielleicht auch mal kurz was zu sagen, wie wir eigentlich diese Folge nachbereitet haben, nämlich mit einer langen Pause.
Ja, also ich glaube, die Pause ist völlig unabhängig davon, wie wir die Folge fanden, oder?
Also, ich fand sie ja ganz gut, du mich danach anriechst und unzufrieden warst, was immer mal wieder vorkommt. Ja.
Genau. Wie gesagt, die Pause, das wäre mir jetzt fast zu gossipy. Wir lieben uns natürlich über alles. Und haben einfach Pause gemacht, weil dann Urlaubszeit war und wir gemerkt haben, hups, jetzt haben wir ja schon die letzte Folge aufgenommen. Vom Sommerloch. Ich weiß, es ist Low Energy, ne, mit diesen Sommerpausen. Wir nehmen uns mal wieder für nächstes Jahr vor, keine Sommerpause. Oder?
Ja, klar.
Nächstes Jahr gibt es wirklich keine
Sommerpause. Es muss wirklich durchgesendet werden.
Es ist ganz interessant. Wir nehmen ja immer Folgen auf, haben unsere Themen und manchmal... Also oft finden wir es auch beide gut, manchmal wissen wir nicht so genau, denken dann später beim Nachhören irgendwie, ja, war doch geil. Und es gab immer mal wieder Folgen, wo wir irgendwie unzufrieden waren im Nachhinein. Also es ist, glaube ich, alles gesendet worden immer, ne?
Nö, wir haben auch schon mal 20 Minuten rausgeschnitten.
Ja gut, sowas haben
so wir am Stück, so die, wo wir komplett falsch abgebogen sind. Das ist schon mal passiert.
Ja, das ist passiert, aber im Prinzip ist alles immer gesendet, also sind alle Folgen gesendet worden. Und wir sind dann immer, und es ist aber interessant, wenn Leute unzufrieden sind, dann sind das auch selten wir beide gleichzeitig. So, also ja, meistens stimmt, ist ja. eigentlich meistens immer nur einer von uns. Und nach der letzten Folge war ich unzufrieden. Da habe ich das Gefühl gehabt, das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich zwei Kritikpunkte. Und zwar, die, wo ich mich, glaube ich, das Gefühl habe, da reden wir einfach komplett aneinander vorbei. Und der eine Punkt ist, glaube ich, oder das gehört zusammen, diese Ablehnung von dir, also erstmal, glaube ich, haben wir reden ja irgendwie darüber, was ist gescheitert sein und so, ohne das klar zu definieren. Also um irgendwie zu sagen, genau, das ist auch ein bisschen wirklich das, was Jochen sagt, was sind denn eigentlich Ziele, warum ist man angetreten und so und kann man überhaupt an etwas scheitern, was man sich gar nicht vorgenommen hat oder so. Und dann haben wir so eine unterschiedliche Wahrnehmung von Coach-Content. Das ist aber ein sprachliches Problem in meinen Augen, dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass du sagst, ah, Coaching, Ratschläge geben, das ist irgendwie was, weil du ja so eine Art Kaviar-Kommunist bist in meinen Augen, der immer so die große Systemfrage stellt und dann sagt, ja, man kann ja eh nichts machen wegen dem Schweinesystem. Das ist wiederum in meinen Augen, ist mir das zu billig.
Ja,
also und ich habe auch das Gefühl,
dass... Ich würde auch dem widersprechen.
Aber so, und dann haben wir keine Trennschärfe da drin. Was ist denn Coaching? Also, weil, wenn ich ein YouTube-Video starte und dann heißt es, du möchtest auch wie ich in finanzieller Freiheit leben, du hast 4000 Euro übrig, hol dir jetzt mein Buch. Meinetwegen bezeichnen sich diese Leute auch als Finanzcoach, aber Coaching ist so ein bisschen so ein schmuddeliges Wort, weil was machen wir hier? Wir sind zwei Musiker und berichten aus unseren Lebensrealitäten.
Ja.
Und ich habe dann schon das Gefühl, man kann durch die Reflexion über sein eigenes Musikerleben irgendwie Sachen sagen, die vielleicht hilfreich sind oder so. Ohne immer gleich zu sagen, es ist alles nur Glück. Es ist alles nur System.
Nee, also das sage ich auch nicht. Nee. Ich sage nur, inwieweit ist das als Ratschlag anwendbar, wenn ich dann sage, bei mir hat das und das funktioniert.
Ja.
Ja, weil ich zum Beispiel, ich hatte auch in den letzten 10 Jahren wirklich oft mit Leuten zu tun, die mir sagen, das und das hat in dem Zusammenhängen schon mal funktioniert, vielleicht solltest du das auch tun.
Ja.
Und dann mache ich das auch und dann funktioniert es halt nicht.
Ja, aber das ist doch, das ist eingepreist, würde ich sagen. Ja. Aber ich würde aber sagen, das ist völlig okay.
Ja, es ist okay. Und man kann das natürlich auch so erzählen. Ich finde halt, ich sehe mich nicht so richtig in dieser Rolle desjenigen, der sagt so, du kannst von mir lernen, weil ich bestimmte Dinge über das Business gelernt habe, die für mich funktioniert haben oder nicht funktioniert haben, weil ich weiß, dass es nicht so berechenbar ist. Also das an dem Beispiel, was ich eben meinte. So ist es halt nicht. Wenn dem so wäre, dann wären ja alle Popstars.
Ja, aber ich möchte ja trotzdem die Impros für voll nehmen und sagen, ich berichte was aus meinem Leben oder gebe vielleicht sogar einen Tipp. Und die Impros sind wiederum in der Lage, das für sich zu filtern und sich zu überlegen, macht das jetzt Sinn für mich? Ist das vielleicht Quatsch, was Felix da erzählt?
Ja.
Weil ich kippe in so einen komischen Nihilismus rein, wo ich sage, es ist alles Glück, es ist alles irgendwie Zufall, es gibt keine Regelmäßigkeiten, es gibt nichts Absehbares. Und das, glaube ich, stimmt nicht. Wenn ich sage, ich übe Tonleitern, werde ich wahrscheinlich Tonleitern besser spielen können.
Mhm.
Es gibt sicherlich Punkt A, an dem man anfangen kann und dann kommt man möglicherweise bei B raus. Es kann halt sein, wenn man an Stummelfummelkrankheit leidet, dann wird man auch die Tonleiter durch vieles Üben nicht ordentlich spielen können. Aber theoretisch ist es, ich glaube schon, dass es möglich ist, dass es dann individuell an bestimmten Sachen hapert. Das glaube ich schon. Aber da kann für mich nicht der Schluss draus sein, ich beschreibe gar nicht, was möglicherweise zu irgendwas geführt hat.
Ja. Und dein Vorwurf an mich ist jetzt, dass ich das zu sehr an diesem Monopoly-Experiment irgendwie
arbeite.
Also kennst du das? Ne, es gab mal so ein Experiment, da wurden halt Leute beim Monopoly-Spielen beobachtet.
Ja.
Ich glaube, das ist irgendwie von 2008 oder 2000, irgendwie so eine Studie. Mhm. Und dann gibt es halt Leute, die haben von Anfang an bessere Startmöglichkeiten, die kriegen einfach mehr Geld oder dann dürfen bei Los irgendwie das Fünffache einziehen.
Ja.
Die gewinnen natürlich.
Ja.
Und dann werden sie am Ende gefragt, warum meinen sie denn, dass sie gewonnen haben? Und dann erzählen sie dir, was sie halt alles Geiles gemacht haben und warum das natürlich mit ihren Handlungen und nicht den quasi den Ursprungsbedingungen zu tun hat.
Ja.
Und da habe ich natürlich immer so ein bisschen Schiss, dass ich in so eine Position gerate, desjenigen, der vielleicht mit ganz guten Startbedingungen aufgewachsen ist und dann sagt so, also das kann auch für jeden anderen gelten.
Nee, das ist ja ein psychologisches Phänomen, das nennt sich auf Deutsch die selbstwertdienliche Verzerrung, beziehungsweise der Self-Serving Bias. Ja. Dass wenn du jetzt Leute fragst, du hast einen Marathon gewonnen, und dann fragst du, warum hast du den gewonnen? Ja, ich habe so hart trainiert.
Ja.
Intrinsische Gründe. Wenn die den Marathon verloren haben, dann fragst du, warum hast du verloren? Ja, Wetter war schlecht, der Schuh war irgendwie nicht optimal. Äußere Einflüsse. Mhm. Das ist genau das, was du im Monopoly beschreibst. Das ist genau dieses kognitive Phänomen. Und das ist völlig klar. Das ist überall eingepreist. Und das ist ja auch was, was wir gesellschaftlich erleben, dass Leute, die erfolgreich sind, sagen, es liegt alles an mir. Und Leute, die gescheitert sind, sehr oft sagen, ja, das Schweinesystem.
Ja.
So, aber das ist irgendwie klar.
Und deswegen sollte man das nicht nochmal erwähnen? Ich weiß nicht, finde ich so klar.
Ich glaube,
es ist nicht so klar. Ich glaube, viele Leute machen das irgendwie, glauben schon an diese Erzählung, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Und irgendwie ist es ja auch eine schöne Erzählung, aber ich finde, die muss auch relativiert werden. Es muss doch erlaubt sein, da irgendwie auch anders drauf zu sehen. Also,
ja, aber nur solange die einen nicht lähmt. Wenn ich sage, ja, aber es gibt den Faktor Startsituation und Glück. Dadurch schließe ich aus, ratschlagend oder sowas zu handeln.
Ja.
Und damit mache ich es mir zu einfach, weil da muss ich drüber wegkommen. Mhm. Wir haben alle unterschiedliche Bedingungen, das ist völlig klar. Wir haben unterschiedliche Biografien, die haben auch alle nicht nur mit Herkunft zu tun, sondern mit verschiedenen Sachen, mit Menschen, denen wir begegnet sind, Chancen, die wir bekommen haben. Aber wenn ich den Schluss daraus ziehe, dass dadurch alles völlig unberechenbar ist, dann kann ich es auch lassen. Dann muss ich gar nicht erst anfangen.
Ich finde es schon legitim, irgendwie darüber zu erzählen, und das machen wir jetzt nur noch 76 Folgen,
genau.
Was so unsere Erfahrungswerte sind. Also da weise ich jetzt auch den Kaviar-Kommunisten nochmal ein bisschen zurück, weil ich interessant, dass du mich als solchen bezeichnest, weil es ist ja so, wenn man sich jetzt unsere beiden Biografien ansieht, würde ich ja sagen, in deinem Fall ist ja das, was für dich funktioniert hat, immer über ein Kollektiv eigentlich auch ganz gut gepusht worden. Also du hast tatsächlich in Bands gespielt und darüber hinaus hat ja bei dir viel funktioniert.
Richtig.
Und trotzdem stehst du eigentlich eher hinter so einem Bild von, wie du sagst, Ratschläge geben, was man selber eigentlich tun kann. Bei mir ist so ein bisschen andersrum.
Ja.
Ich würde sagen, ich bin eigentlich die klassische Ich-AG.
Ja, das stimmt.
Und neige zum Kaviar-Kommunismus.
Ja. Coping, würde ich sagen.
Also irgendwie ist das Gras offensichtlich bei beiden immer etwas grüner.
Ja.
Auf der anderen Seite. Und naja,
das ist ja auch total interessant, weil die Erzählung daraus wäre ja, wie du das beschreibst, du bist eigentlich der Self-Made-Man, der das alles mit seinem eigenen Schweiß erbaut hat, traut dem aber nicht und sagt deswegen, ich traue meinem eigenen Ehrgeiz oder meiner Stringenz nicht und sagt deswegen, das war alles Glück. Ich bin eigentlich der Günstling. Ich bin der Glücksritter, der vielleicht irgendwie durch Zufall irgendwo reingeraten ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Mir ist es aber ganz wichtig, dass ich das selber gemacht habe. Da sind wir beide quasi in so Coping-Spiralen gefangen, im Gegensätzlichen. Das ist sehr gut beschrieben. Völlig richtig. Ja. Das ist dieser Punkt mit dem Coaching. Ich glaube, der Punkt ist klar auch, ne?
Ja, ist klar. Also ich nehme die Kritik auch an, aber auch nur in Teilen.
Ist auch okay, sonst wird es ja langweilig hier.
Ja.
Das ist ja auch total richtig. Genau. Und der andere Punkt ist so ein bisschen, wenn wir jetzt sagen, das ist alles äußerlich, das ist alles Politik, das ist, wir haben nicht genug Kulturetat, die Bedingungen sind ja so schlecht und sowas. Geschenkt. Ja. Aber dann denke ich auch so ein bisschen, ja, das wissen wir jetzt auch alle, dass Bezahlungen an Musikschulen schlecht sind und sowas. Und das nehme ich mir auch so ein bisschen vor, da sind wir auch nicht unbedingt die Besten drin. Da sind zum Beispiel die Kollegen von Modus Mio, sind da immer sehr gut. Ein anderer Podcast, könnt ihr mal reinhören. Das ist immer sehr hands-on so an Lebensrealitäten von Musikern. Da gibt's dann auch mal Tipps für GEMA und wie man Plakate in Bad Oldesloe aufhängt und sowas. Also so da wird's konkret. Weißt du? Und da geht's auch mal darum, was macht denn eigentlich hier ein Landesmusikrat und was macht Rock City in Hamburg und was macht in Berlin? Music Board und so. Also so ein bisschen handfester. Was könnte die Verdi für einen machen? Also dann dürfen wir, finde ich, auch nicht so tun, als gäbe es nicht auch realpolitische Akteure, die auch ganz konkret damit beschäftigt sind, irgendwie die Arbeitsbedingungen für Musizierende zu verbessern. Als immer nur zu sagen, ach, das System ist halt eh doof. Wir sind ja im System. Es wird ja gestaltet.
Ja, also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, das System ist halt eh doof.
Ja.
Also, oder?
Weiß ich nicht.
Naja, so, unterstellst du mir so ein bisschen.
Naja, Gefühl, in dem aber. Moment, wo man immer sagt, ach, das ist ja auch alles immer der Kapitalismus.
Ja, aber da gibt es ja unterschiedliche Haltungen meinerseits. Also gerade ja. wenn du jetzt über Förderung sprichst, ja. die ich halt für wahnsinnig wichtig erachte, ja. aber da auch natürlich ja die Problematiken irgendwie versuche immer aufzuzeigen. Aber du hast recht, oft, ja, uns fehlt es so ein bisschen an konkretem, genau. direktem Inhalt, weil wir da nicht so richtig dran sind. Auch,
genau,
oder?
Das meine also, ich, genau. Ja,
ich stehe jetzt, ich bin in keinem Vorstand von irgendeinem musikalischen Vereinigung oder so.
Ja.
Ja, das ist bei uns ein bisschen mehr Meta.
Ja, genau. Ja, das ist Meta, genau. Ja. Nee, ich denke nur so ein bisschen dann, also da ärgere ich mich über mich selber, weil wir so immer über Bedingungen sprechen. Dann werden wir so utopistisch und sagen so, ah ja, wäre nicht das toll.
Also da beziehst du dich jetzt darauf, dass ich einfach meinte, es liegt am Lohn. Ich meine, die Musiklehrer sollten doch einfach nur besser bezahlt werden, dann wäre es für alle geil.
Ja, so, das ist so ein bisschen, ja, sich also her mit der Kohle. Sagen wir auch immer, aber dann müssen wir das irgendwie auch mal konkreter machen. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte eigentlich auch mehr drüber wissen, über die Strukturen,
ja.
um da auch besser irgendwie was zu sagen zu können. Weil ich immer merke, es wird dann so schwammig, oder?
Okay, ja, also dann freue ich mich natürlich auf konkreten Inhalt genau. in der nächsten Folge von dir, wo du mal genau aufzeichnest, ob man mehr als Mindestlohn bekommt an so Musikschulen oder nicht und ob man davon seine Miete bezahlen kann, in der man dann wohnen möchte oder ob man irgendwo am Rande der Stadt wohnen muss und so. Da kannst du ja gerne mal eine Aufdröselung machen.
Ja, genau. Also weil da wird's nämlich, finde ich, dann auch griffig. Also war auch hier Nina von Modus Mio, die sehr fleißige auch Aktivistin ist irgendwie, habe ich neulich mal so ein bisschen mal mitgelesen, so eine Debatte über genauso Entlohnungsmodelle an Musikschulen, die da geführt wurde und wo man auch merkt, okay, es gibt da auch verschiedene Positionen zu. Und wo ich so merkte, okay, es ist auch alles, wenn man dann mal reingeht, mal scharf stellt, wird das auch komplex.
Was ist denn die Position dazu, da so wenig zu zahlen? Wie weit wird das begründet?
Ja, guck mal, da kann ich dir auch nichts.
Einfach weil das Geld nicht da ist. Das ist ja letztlich immer dann so. Es gibt halt kein Geld, kann nicht finanziert werden, es gibt zu wenig Budget.
Also wahrscheinlich Förderung und wahrscheinlich auch die Leute, die den Unterricht für ihre Kinder bezahlen, da bleibt nicht genug hängen. Ich weiß es, ich kann das nicht aufdröseln.
Ja.
Also das.
Ja. Da also mag ich natürlich dann einfach so einen Standard allgemeines Statement.
Ja, genau.
Fordert, dass dafür mehr Kohle da ist. Ist mir egal, woher. Wenn es nicht von den Leuten kommt, dann bitte von dem Kulturhaushalt oder
was. Ja, es ist genau.
Politik.
Genau. Und dann ist es ja wiederum so, dass, keine Ahnung, in bestimmten Positionen an Hochschulen Leute gut entlohnt werden oder an staatlichen Jugendmusikschulen. Ja.
Wo es auch große Unterschiede gibt.
Große oder? Unterschiede. Es gibt auch innerhalb einer Hochschule einen Unterschied, ob man eine Professur hat oder eine Honorarkraft ist und sowas. Also das ist, da sind wir tief in so einem bürokratischen Filz.
Mhm.
Und ich merke nur, ich habe eigentlich diesen innerlichen Wunsch, das irgendwie schärfer zu stellen und merke, ich scheitere, weil ich gar nicht genug darüber weiß.
Ja.
Also das ist für die kommende Season, ist das auch so ein bisschen mein Wunsch, da vielleicht ein bisschen mich mehr zu bilden.
Und ich verstehe so ein bisschen so, dass was dir nicht gefallen hat in der letzten Folge ist, dass es so ein bisschen
zu allgemein
dahingehend eigentlich rauskristallisierte, dass ich dich so ein bisschen als Ich-AG-Typ und du mich als
Kaviar-Kommunist
irgendwie darstellst.
Obwohl wir das Gegenteil sind.
Das war so, glaube ich, ein bisschen dein Gefühl. Ich finde nicht, dass das so plastisch genauso
zu
erkennen ist, wenn man jetzt diese Folge hört. So, aber
ich arbeite jetzt auch gerade mit der rhetorischen Figur der Überspitzung.
Ja.
Aber so ungefähr war das so ein bisschen danach meine Wahrnehmung, dass ich dachte, ja scheiße, wir einigen uns eigentlich gar nicht darauf, worüber wir gerade reden. Was ist eigentlich Scheitern? Da fängt schon an. Und dann verlieren wir uns halt irgendwie in so, ja, Coachen nützt nichts und das System ist eh doof. Und das ist irgendwie so ein nihilistischer Blick, den ich irgendwie eigentlich nicht möchte.
Aber das siehst du, wie gesagt, zu überspitzt. So, also ich würde auch nicht sagen, Coachen bringt nichts. Ich finde es ja auch gut, was Jochen dazu jetzt gesagt hat, da mal ein bisschen Trennschärfe reinzubringen.
Richtig.
Also in der Fragestellung.
Genau, das finde ich auch sehr viel
das
wert.
Das ist ein hilfreicher Ansatz, weil genau, ich habe, das muss ich mir anlasten, vielleicht das ein bisschen verwechselt, so Consulting und Coaching oder beziehungsweise in eine Schublade geworfen.
Ja.
Das gehört sich vielleicht nicht.
Nein, also, Coach ist ja auch ein scheiß Wort. Also Coach, also sorry Jochen, nein, natürlich gibt es gibt Fitness-Coach und Ernährungscoach und systemischer Coach und Life-Coach und was weiß ich. Nur das ist ja so flapsig dahergesagt, dass man sagt, ey, jetzt wird gecoacht, ich bin jetzt hier dein Jazz-Coach.
Der Jazz-Coach,
Coach ist ja vielleicht auch einfach ein Wort, was man nicht benutzen sollte. Außer Jochen, der darf das natürlich.
Ja, genau. Okay, alles klar. Liebe Grüße.
Mhm. Auch interessant, was Jochen sagt, so ein bisschen, dass natürlich dieses Hasseln so anspornt. Das ist natürlich wieder die neoliberale Logik. Das ist ja auch was, worüber wir öfter mal sprechen. Wieso sind die alle so gut in New York, weil da die Konkurrenz so hoch ist und weil man mehr hasseln muss. Interessant, dass das doch durchaus immer eine Position ist, die Leute einnehmen, die ja so ein bisschen, die steht gegen, komm hier, Grundeinkommen und schreib einfach alle deine Gedichte. Geht. Das sind zwei unvereinbare
Pole.
Du hast
eine sehr liberale Haltung dem gegenüber und glaubst so ein bisschen an genau das. Also, dass wenn man die Leute nur anständig unterdrückt und wenig zahlt, dann werden sie sich schon so anstrengen, dass sie irgendwann zu Höchstleistungen fähig sind. Dann sind wir jetzt gerade schon wieder in den gleichen Debatten, in denen wir letztes Mal waren. Ich könnte dir da schon wieder was anhängen. Aber,
das ist auch nicht meine Position. Ja. Ich sage auch nicht, es soll einem möglichst schlecht gehen. Das ist gar nicht der Punkt. Nur es ist ja trotzdem interessant, dass das auch, unabhängig, ob das jetzt meine Haltung ist oder nicht, dass das einfach zwei Pole sind in diesen Debatten. Nämlich Eigenantrieb und strukturelle Förderung.
Ja, und es kann auch sein, dass diese Höchstleistung, die in den USA vor allem in der Jazzmusik ja immer wieder bewiesen wird, einfach mit kulturellen Hintergründen zu tun hat, die von der ökonomischen Situation total losgelöst sind.
Natürlich.
Also du stellst es halt einfach in ein Verhältnis und das ist dadurch ja nicht bewiesen.
Nein, ist es auch nicht. Nein. Wie gesagt, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wo sind die internationalen Superstars aus der Schweiz? Wo sind die aus Skandinavien? Förderung ist ähnlich.
Ja.
Aus
Skandinavien gibt es die doch.
Ja, das sage ich ja. Gibt es die auch aus der Schweiz nicht.
Genau, Gegenthese dazu, dass das überhaupt mit Ökonomie zusammenhängt.
Also Korrelation und Kausalität sind da zwei unterschiedliche Sachen. Und da bin ich auch völlig bereit, das anzuerkennen.
Ja, aber ich habe auch nichts gegen Kaviar.
Nein, ist gut.
Oder ich würde ihn auch teilen.
Wie heißt dieser Stinkefisch?
Seel, glaube ich, heißt der.
Ja. Oder so? Du warst ja gerade im Land des Stinkefisch. Super. Hast du denn noch Kleinkram?
Schau mal kurz. Also Miles Davis, über den wir jetzt auch viel gesprochen haben, hat Folgendes gesagt zum Thema, was machen wir eigentlich mit den Bläsern auf der Bühne, wenn sie nicht spielen?
Ja.
Und er meint, warum soll ich dumm auf der Bühne rumstehen, wenn ich gerade nicht spiele? Ich bin doch kein Model.
Ja, gut.
Hat sich irgendwann überlegt, ich gehe dann halt einfach runter. Kleine Anregung für die Bläser auf der Bühne, wenn sie nicht wissen, was sie gerade machen sollen und gerade Pause haben. Einfach mal Tee trinken, Bier bestellen.
Ja.
Fand ich super neulich.
Ja.
Also du hattest nicht gespielt oder kamst erst später zu auf der Jazz-Session da in Birdland. Ja. Oder hast irgendwie später erst eingestiegen oder so und hast mir ein Bier ans Klavier gebracht. Das fand ich ganz toll.
Ja, aber guck mal, was ich für ein exzentrisches Arschloch bin, dass ich es nicht ertrage, da nicht auf der Bühne zu stehen, sondern auch noch vor versammelter Mannschaft
den
Pianisten dann Bier hinstellen muss. Ne? Ja. Völlig schamfrei.
Ja.
Man kann natürlich als Bläser auch wie Chet Baker einfach rumstehen oder rumsitzen mit überschlagenen Beinen und unverschämt gut aussehen. Der ist ja so eine Art Jazzmodel gewesen.
Aber das mache ich ja auch. Also ich bin ja so ein bisschen der junge Marlon Brando des Jazz.
Das stimmt, der ganz junge. Also gerade ohne T-Shirt. Siehst du aus wie in Endstation Sehnsucht. Das muss man sagen. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema Session-Etikette.
Ja.
Wollen wir doch da nochmal drüber reden. Also ich war jetzt ja auch nochmal auf der Jazz-Session abgespielt. Bin jetzt wieder komplett im Session-Game. Und ich habe mich gefragt, Session-Etikette.
Ja.
Und
was meinst du damit jetzt genau?
Wie verhalte ich mich auf der Jazz-Session?
Ja.
Und zwar glaube ich, es gibt schon, das sind keine Regeln, aber es gibt schon, es gibt so einen Jam-Session-Knigge, glaube ich.
Ja.
Was ist angebracht und was nicht? Und da habe ich an was gedacht, wo ich merke, dass sich da meine Position geändert hat. Und das ist viele, viele Jahre her, dass du mal sagtest, du warst auf einer Session und irgendwie wurde ein Chorus-Wave nur halb gespielt und dann an den nächsten Solisten übergeben.
Ja.
Da war irgendwie damals auch so ein bisschen unser Tenor, ach, wie spießig.
Wie spießig, dass der sich darüber beschwerte, oder?
Ja, genau, ja.
Ja, du findest aber, der Chorus muss zu Ende gespielt werden.
Da würde ich heute sagen, ich bin ja nicht mit meiner Gruppe im Club oder sowas, wo man so weiß voneinander, wie man spielt und wie man so miteinander umgeht. Ich würde sagen, doch, auf einer Jam-Session sollte ein Chorus zu Ende gespielt werden. Ja,
also
einfach aus Höflichkeit.
Aus Höflichkeit meinst du? Ich weiß es nicht. Ich finde eigentlich auch, es ist natürlich eigentlich in der Musik immanent, ne, dass du halt durchspielst. Aber es gibt ja einfach musikalische Entscheidungen, die zu respektieren sind. Und wenn die Energie sich halt einfach dementsprechend schon abbaut und du halt einfach aus dem Fluss heraus, aus deiner Improvisation heraus merkst so, ey, nach dem B-Part ist halt einfach Schluss und hier beende ich den Punkt, dann kann man an die Mitmusiker auch die Erwartung stellen, dass sie das übernehmen, ohne dass sie einen bloßstellen und sagen, spiel mal bitte zu Ende. Ich meine, das ist ja das Problem, dass dann halt irgendjemand sich cool tut und sagt, so hast du gerade zu Ende gespielt und so. Und das finde ich, das lässt sich musikalisch lösen, indem man da einfach drauf reagiert.
Genau.
Du hörst es ja, wenn ein Solo vorbei ist.
Trotzdem würde ich sagen, ich bin ja auf einer Session zum Beispiel damit konfrontiert, dass Leute mit verschiedenen Levels miteinander spielen. Ja. Und zum Beispiel, wenn ein Chorus nicht zu Ende gespielt wird, kann das für mich auch heißen, oh, ist da vielleicht jemand aus der Form geflogen?
Ja.
Und um diese Unsicherheit zu vermeiden, finde ich das zum Beispiel total sinnvoll, auf einer Jam-Session, anders noch als in einem Kontext mit der eigenen Gruppe, klarer zu spielen, deutlicher. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, es gibt das Bass-Solo, das blöde Bass-Solo, ne?
Ja.
Zu sagen, ich nehme mir auch spielerisch, musikalisch vor, am Ende eines Bass-Solos eine ganz klare Schlusskadenz zu spielen. Und am besten auch also aber tatsächlich so, um meinen Mitspielern das leicht zu machen und denen völlig klar zu machen, okay, der Bassist ist gerade hier in der Form und jetzt geht es weiter.
Ja, genau. Eigentlich ist klar. Eigentlich musst du ja auch, also ich mache meistens auch einfach runterspielen am Ende.
Genau.
Immer ein gutes Zeichen.
Ja,
geht auch nach oben, aber ich finde irgendwie klarer, Ende ist eigentlich nach unten.
Genau.
Ja.
Richtig, völlig richtig. Genau. Weil wir arbeiten ja auf einer Jam-Session mit Signalen.
Ja.
Das wäre Session-Etikette. Ich glaube doch, es ist richtig, den Chorus zu Ende zu spielen und auch sich nicht zu fein zu sein, am Ende zu sagen, nächster Solist. Damit alle wissen, okay, hier ist Schluss. Damit diese Ambivalenzen nicht bestehen bleiben und völlig klar ist, okay, jetzt geht's weiter.
Ja, weil es hängt, finde ich, immer so ein bisschen an der Zusammensetzung. Ich finde ja auch, dass solche Regeln, du hast recht, die haben eigentlich ihre Berechtigung. Ja. So, ich finde aber auch, dass wenn man merkt, es ist ein guter Vibe zwischen den Musikern, die hören alle hin und so, dass alle Regeln auch immer zur Disposition stehen.
Ja.
Gut. Und ich finde auch, dass eigentlich es total geil, wenn jemand dann einem im Solo spielt oder so. Also wenn das auf einmal auf eine musikalische Weise passiert, ich liebe es, wenn da irgendwie übernommen wird, wo noch nicht übernommen werden dürfte oder so. Ich finde es super, wenn das auf eine Art und Weise passiert, die intentional ist. So.
Ja, aber es geht mir nur um den Knicke. Natürlich kann man sagen, du darfst jetzt auch mal den Spargel mit den Fingern essen, bevor er vom Tisch rollt oder sowas, aber grundsätzlich nicht. Versuch's erstmal nicht.
Ja.
So, Session-Knicke Teil 2. Auch zu viele Chorusse spielen.
Ja, wie viele sind angebracht, das würdest du sagen?
Ja, je nach Instrument 2, 3.
Ja.
Für einen Bass vielleicht nur ein.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde, also wenn ich eine 32-taktige Form habe und wir haben schon vorher 5 Saxophone gehört und jetzt spielt der Bass auch nochmal einen Chorus über Ornithology. Also man muss ja fairerweise sagen, auf einer Jazz-Session ist es ja völlig klar, in welcher Reihenfolge gespielt wird. Nämlich erst die Bläser, dann die Rhythmusgruppe. Wenn ein Gitarrist da ist, wahrscheinlich Gitarre eher vor dem Klavier, oder?
Ja, weiß ich gar nicht. Ja, kann sein.
Genau.
Ja.
Weil dann der Pianist das Klavier kommt und der Pianist kommt sich aber selber, also begleitet sich selber, dann schweigt die Gitarre ja auch gerne mal. Ja. Und dann ist ja immer diese blöde Situation nach dem Klaviersolo. Was machen wir jetzt? Jetzt gibt es eigentlich 3 Möglichkeiten. Bass-Solo. Und da ist eigentlich der Leidtragende oft der Drummer. Bass-Solo heißt, es muss leise werden am Schlagzeug. Vielleicht wird auf Besen gewechselt, zumindest auf die Hi-Hat, und der Bass spielt.
Ja.
Möglichkeit 2, Schlagzeug-Solo. Wie signalisieren wir das? Der Bass spielt einfach nicht. Also Klaviersolo ist vorbei, du hast möglicherweise gespielt. Und jetzt, wenn ich jetzt anfange, dann ist klar, jetzt kommt Bass-Solo. Wenn ich jetzt nicht spielen würde, würde der Schlagzeuger wahrscheinlich anfangen, Solo zu spielen, richtig?
Ja.
Jetzt könnte aber auch vom Gebläse jemand Verantwortung übernehmen und zu sagen, ich mache ein Trading. Das heißt, eine im, sagen wir, im Post-Bop übliche Struktur, zum Beispiel Achter oder Vierer.
Ja.
8 Takte, ein wechselnder Solist und dann Schlagzeug. So, das kann man dann auch verdoppeln oder sowas, so, genau. Wenn jetzt aber von den Bläsern niemand diese Verantwortung übernimmt, zu sagen, ich gehe jetzt wieder rein, dann ist irgendwie immer diese blöde Situation Bass oder Schlagzeug. Worauf ich hinaus will, es passiert im Session-Kontext, dass ich ein Bass-Solo spiele, obwohl ich gar nicht unbedingt ein Bass-Solo spielen müsste in der Nummer. Und gerade in so einer Situation würde ich sagen, reicht dann auch mal ein Chorus.
Ja.
weil man ja einfach nur diesen Raum markiert hat, eine Form gespielt hat und dann geht's weiter. In der Zeit können sich nämlich dann die Bläsis überlegen, ob sie vielleicht einen Trading-Chorus machen wollen oder ob einfach der Schlagzeuger allein ein kleines Solo spielt oder ob man wieder direkt ins Thema geht.
Ja.
Also, aber 2-3 Chorusse sollte reichen, oder? Also jetzt nicht beim
Blues. Das hängt ja auch immer davon, ja, wie viele Bläser sind da. Ist es ein Quartett?
Ja.
Oder es gibt magische Momente auf der Session.
Ja.
Da kann man nicht aufhören.
Aber es gibt sowas. Es ist okay, aber ich rede jetzt nicht über Aufnahmen.
Sollte man ein Gefühl dafür haben.
Ja. Also, ja, wer jetzt über Body and Soul, eine Ballade mit einer 32-taktigen Form, 6 Chorusse Trompetensolo spielen möchte, das ist definitiv zu lang.
Ja, ja, klar. Du hast recht. Diese Etikette sollte bewahrt, ja, werden, dass kriegt man natürlich schon auch irgendwie mit. Irgendwie hat das auch was damit zu tun, hat man ein Gefühl für die Leute, die einem zuhören.
Ja.
Also auch denen musst du ja Pausen gönnen, wie bei allen künstlerischen Darbietungen. Alle brauchen Pausen.
Genau.
Worauf freuen wir uns am meisten im Theater, in der Oper? Auf die Pause.
Richtig. Also, beziehungsweise Bass-Solo. Dann kann man sich Getränke holen.
Hm. Genau.
Ja. Chorus zu Ende spielen. Nicht zu viele Chorusse. Beim Chorus zu Ende spielen, klares Formsignal, wäre nochmal ein Appell. Coaching-Content. 3. Punkt, Blickkontakt.
Ja, Blickkontakt ist wichtig.
Gerade im Jazz, mangelnder Blickkontakt.
Finde ich auch.
Ja. Leute,
stimmt.
Guckt doch mal hin.
Ja.
Ich finde das also.
Guckt euch an, Leute. Finde ich auch. Es natürlich geht gegen diesen Coolness-Faktor.
Ja.
Warum sollte man sich angucken? So, aber kann man ruhig machen.
Also, ist hilfreich. Ja. Also es ist natürlich bei dem Gesichtskirmes, den ich sowieso Tag für Tag immer abziehe, ist das bei mir natürlich kein Wunder. Aber ich bin mir nicht zu schade, auch quasi weit am Ende meines Solos weit aufgerissene Augen und so eine affirmative Nickgeste, die sagt, ja, ich bin fertig. Ich finde es nicht gut, so ein Solo zu spielen und dann dabei die ganze Zeit irgendwie so introvertiert in sich reinzugucken. Und ich weiß irgendwie nicht, bist jetzt fertig oder nicht?
Ja.
Richtig? Einigen wir uns drauf.
Können wir uns drauf einigen? Also ob es jetzt, genau, wie doll das stattfinden muss und so. Aber ich generell so ein gewisses, gerade wenn man sich nicht kennt, über so Blickkontakt eigentlich so ein Miteinander zu schaffen, finde ich auch, kommt auf Sessions oft zu kurz, weil die Leute so ein bisschen Angst voneinander ja auch immer haben. Ja. Vor allem, wenn man sich nicht so kennt, kann man jetzt abkumpeln, findet man sich cool und so. Dem Ganzen kann man eigentlich entgegenwirken, indem man sich einfach mal ansieht. Das stimmt schon. Das ist ja wie bei allem, bei allen Auseinandersetzungen, die du so hast, sei es auf im Jazzring oder im politischen Betrieb oder auf Instagram. Keine Ahnung. Das Instagram ist ja genau das Problem, dass Leute sich anschimpfen, weil sie sich nicht in die Augen sehen.
Ja. Was hast du gesagt? Im jüdischen Betrieb?
Im politischen,
im politischen Betrieb, okay.
Ja,
okay. Ja, absolut. So, das wären meine Jazz-Etikette. Jetzt nochmal der kleinste Kleinkram. Hast du noch Kleinkram?
Ich bin jetzt, glaube ich, durch.
Okay, ich habe noch eine Frage.
Ja.
Ich habe eine Frage, und zwar, wir haben jetzt ja große Sportereignisse gehabt, ne? Olympiade und EM. Das haben wir jetzt gar nicht so richtig jazzmäßig nachgearbeitet.
Ja.
Fußballgesänge. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Auch hier Modus Mio. Magnus Landsberg, du bist doch absoluter Fußballexperte. Vielleicht weißt du es. Oder andere Fans, andere Hörer. So, Fußballgesänge oft irgendwie Klassiksongs, Popsongs, Volkslieder umgetextet. Ne?
Ja, aber ich würde ja dafür werben, bei Hertha BSC halt einfach Giant Steps anzuspielen. Ja.
Hertha BSC. So, ich habe eine Frage. Es gibt, ich glaube, ich kann jedes Fußballlied entschlüsseln, bis auf eines. Das geht ungefähr so. Schalalala. La 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 la. La 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 la. Sagt dir das irgendwas?
Ja.
Hast du das schon mal gehört?
Ja.
Schalalala. Was ist das? Ja, was ist das denn echt?
Das ist doch irgendein Schlager,
oder? Ja, welcher? Achtung, es ist nicht die Bridge von Crocodile Rock. Habe ich nachgehört. Das war der heißeste Tipp.
Aber du weißt es jetzt oder du
weißt es nicht? Ich weiß es nicht. Magnus, hilf uns.
Ja, ja.
Oder alle anderen Fußballbegeisterten. Ja, auch ich habe es schon versucht, in Soundhound einzuspielen. Nee.
Ich habe so eine ganz klare Vorstellung davon, dass eine ganz hohe Stimme das.
Ja, nein, das ist die Bridge von Crocodile Rock. Die ist so ähnlich.
Echt?
Von. Ja, das ist Elton John. Ja, aber es ist ein bisschen anders.
Ah, okay, das ist Elton John, okay.
Ja, ja. Wie gesagt, bitte um Rückmeldung. Und da würde ich sagen, verabschieden wir uns mit zwingenden Grüßen. Zwingenden
Grüßen mal wieder, oder?
Ja.
Mit zwingenden Grüßen sind wir raus.
Okay.
Diese Woche.
Bye, bye. Ja.
Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Dann sind wir auf jeden Fall wieder da. Oder
natürlich.
Ich fahre nochmal schön nach Polen, Dänemark, Holland. Alles schöne Länder.
An Gardasee. Also, bis dann.
Ciao. Tschüss.